Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Heute beginne ich diese Folge mit einer kulinarischen Offenbarung. Manche wissen es, nicht alle. Jetzt gleich ist es draußen. Ich bin Mozzarellaner. Das heißt, ich ernähre mich hiermit vegan plus Mozzarella. Ich habe noch keinen Ersatz gefunden, weil ich so ein Pizza-Freak bin. Unser Gast heute nimmt es ein bisschen strenger und gut so. Uns verbindet auch noch was Zweites. Und zwar haben uns unsere Frauen in diese Ernährungsrichtung gebracht. Nicht die gleiche offensichtlich, keine falschen Gerüchte hier. Aber tatsächlich kamen wir über unsere Frauen in diese vegane bzw. Vegarella-Richtung. Aber ich habe nicht im Gegensatz zu dem lieben Jan, den wir jetzt hier begrüßen dürfen, ein Startup entstehen lassen, das relativ kurz wirklich zu einem fleischlosen Imperium wurde. Jan Predak hat es gemacht und ich freue mich krass, dass du heute bei uns bist. Danke für die Zeit. Wir wollen sprechen über das fleischlose Leben natürlich, aber auch über das Leben als Gründer. Siebenfacher Vater, völlig unvorstellbar jetzt für mich mit meiner sechsmonatigen Tochter, wie man das siebenmal machen kann. Und Hundeliebhaber, ich glaube, das verbinde ich dann eher mit René. Da habe ich eher nochmal Angst, aber vielleicht sprechen wir auch darüber. Jan, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vegan, sagt man ja, vegan macht impotent und mit meinen sieben Kindern habe ich das mal widerlegt, ja. Also um da gleich mal einen guten Einstieg zu generieren.
Fantastisch.
Ich habe das tatsächlich mal aller Ernsthaftigkeit auf einem großen Symposium auf der Bühne war dann einer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der mir das wirklich auf der Bühne vor 2000 Menschen um die Ohren gehauen hat. Und mit meiner Aussage, dass ich sieben Kinder habe, hatte ich natürlich den Saal auf meiner Seite. Okay, ja. Lass uns starten.
Wow.
Kleine Vorgeschichte.
Ja, vielen, vielen Dank auch schon für die Vorgeschichte. Ja, ich habe ja, kenne Philipp schon viele Jahre und ich erzähle es gerne nochmal. Philipp lebte eigentlich die Leberkässemmel, also früh, Mittag und Abend. Und tatsächlich ist er jetzt
zweimal täglich, ja.
Veganer und isst Mozzarella. Aber nichtsdestotrotz schätze ich ihn natürlich trotzdem noch sehr.
Trotzdem.
Freut. Lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit heute mit uns teilst. Wir durfte dich persönlich kennenlernen. Wir waren vegan essen in München vor ein paar Wochen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat mir wieder neue Einblicke in die Kulinarik gegeben, da ich das, glaube ich, zweite oder dritte Mal erst gemacht habe. War ein sehr, sehr schöner Abend. Aber bevor wir so ins Reden kommen, würde ich gerne dich kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 72. Du bist wie ich auch in der DDR groß geworden. Du hast relativ rasant Karriere gemacht, auch bei der Daimler AG. Du hast parallel noch studiert, hast deinen Master in der Schweiz gemacht, bist danach nach Russland gegangen, da du auch Russisch sprichst, glaube ich, immer noch fließend, hoffe ich.
Ja, ist heute kein Attribut mehr, mit dem man hausieren gehen sollte, aber ja, ja. Es ist so, ja.
Ja, hast dann in Russland das Werk aufbauen dürfen für Daimler und hast, glaube ich, rasant Karriere gemacht und so 2008, ich sag mal so, hat es dich ein bisschen aus den Seilen genommen, würde ich sagen. Du hast dann auch ein Burnout gehabt. Das ist vielleicht mit dem Weg, den du da gegangen bist und auch kannst du später nochmal sagen, auch heute natürlich sehr, 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 sehr viel arbeitest, nahezu keinen Urlaub machst, da kommen wir später nochmal dazu, bestrebt bist, immer wieder das nächste an den Markt zu bringen. Hast du danach deine zweite Frau kennengelernt und die hat dich zum Veganismus gebracht und 2011 hast du Vegans gegründet. Der Rest ist eigentlich heute Erfolgsgeschichte pur, 80 Millionen Umsatz in 5 Jahren an der Börse und was natürlich ich super spannend finde, du bist bei RB Leipzig als Trikotsponsor eingestiegen und bist zweimal Pokalsieger geworden.
Das ist natürlich ein Kriterium für dich, ich weiß. Damit kriege ich dich, aber ja, okay.
Ja, ja. Und wir wollen dich heute so ein bisschen als Typ kennenlernen, als Mensch, aber auch als Gründer. Ich glaube auch so erfahren, wie gründet man, wie ist das im Startup? Du bringst immer wieder neue Produkte an den Markt und ja. Ich bin total, total begeistert von dem Lebensweg und auch auf den Dingen, die du aktuell tust und freue mich, mehr zu erfahren.
Hm. Na dann
ja.
Los.
Und ich freue mich auch krass, ja. Du allein auch, was ich halt großartig finde, um schon mal direkt die positive Feedback den Balsam rauszuholen. LinkedIn, sehr klar, immer noch sehr nahbar. Finde ich großartig, weil du kämpfst ja wirklich, oder wir, gegen so krass verkrustete Strukturen. Du hast es gerade von einem Bühnenerlebnis auch erzählt, mit der Gesellschaft für Ernährung. Finde ich großartig. Und ich glaube, es braucht so unbedingt halt so Menschen, die halt vorangehen. Und da natürlich gerade in so einer Branche wie auch dem Fußball da so ein Umdenken irgendwie hinzubekommen, freue ich mich krass auf das Gespräch.
Erzähl uns mal ein bisschen, wie hast du das wahrgenommen, das Aufwachsen auch in der DDR und deine Karriere und diese absolute Zielstrebigkeit? Was hat dich da so hingetrieben und was hat dich da hingebracht, wo du heute bist?
Oh, das ist ja sehr vielschichtig. Ne? Klar, Elternhaus ist Prägung. Mein Vater, Spionagegeneral, hätte ich beinahe gesagt, bei der Stasi. Ist nicht sehr rühmlich, aber dadurch bin ich in sehr geordneten Verhältnissen aufgewachsen, sehr behütet und auch sehr, muss man sagen, rückblickend elitär, ja, was Bildung anging, sowohl in Russland in der Schule, in Deutschland, in Berlin auf einer sehr guten Schule, sehr gute Prägung, frühe Prägung, und damit ist ja so ein bisschen schon was da, ne? Als Jahrgang 72 war ich 17, 18, als die Wende kam. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe gerade eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht zum Kfz-Mechaniker, was für meinen Vater sowieso schon der Graus war, dass ich einen Handwerksberuf gelernt habe. Aber egal, habe ich gemacht und bin dann nach der Wende, habe ich dann, weiß ich nicht, wie viele Bewerbungen an Mercedes geschrieben, weil ich dachte natürlich als Ossi, Mercedes, also das muss so das Größte sein, was es gibt, ja. Und ich bin jetzt hier fertig, also fange ich da an zu arbeiten und das hat dann auch geklappt. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass Kfz-Mechaniker in der Welt, wo wir alle als Ossis neu waren, nicht mehr das war, was es in der DDR war, ja. Und deshalb habe ich dann relativ schnell angefangen, mich zu qualifizieren. Also zunächst Meister, dann Studium und bin dann sehr schnell in der Kinderlandverschickung gelandet. Das ist so ein Karriere. Modus, den jeder im Konzern kennt, ja, wenn man was werden will, muss man halt auch bereit sein, viel Reisen, viele neue Stellen anzunehmen. Und das habe ich dann gemacht. Bin dann ins Werk Wörth, Rheinland-Pfalz, dann nach Stuttgart in die Entwicklung, dann Stuttgart, Möhringen in die Zentrale, dann wieder zurück, dann in die Schweiz, dann nach Berlin, Zentrale hier aufgebaut am Potsdamer Platz. Jugend forscht, ja, ganz neue Führungskraft gerade, und dann, das hat mir natürlich sehr geholfen in so einer Phase, wo viel neu aufgebaut wird, als junger Mensch dann auch schnell in Führungsverantwortung zu kommen, und dann ging es wirklich sehr schnell, und ich war dann als junger Mensch schon mit 29, glaube ich, war ich dann schon in einer leitenden Führungsposition und habe dann den gesamten Vertrieb für Deutschland schon für die Service-Nutzfahrzeuge verantwortet. Den Rest der Geschichte, René, hast du ja auch schon ein bisschen erzählt. Ne? Dann, wenn man nur Erfolg hat, und ich vergleiche das tatsächlich mit Sportlern, dann denkt man, das ist so normal, ja, dass alle einem zu Füßen liegen und alle einem immer freundlich zu einem sind und alle einem nur das Beste wünschen. Aber und man merkt gar nicht, dass das Leben auch noch eine andere Seite hat, dass man auch mal Misserfolg haben kann. Aber ich war in so einer Bubble über viele Jahre, bin da quasi auch in so einer Konzernbubble groß geworden. Und dann irgendwann hat's mein Vorstand mal hat das Unternehmen verlassen, und dann hing ich an dem Seil, was abgeschnitten war, und habe dann mal die andere Seite kennengelernt. Und das ist dann darin gemündet, dass ich dann auch so ein bisschen den Sinn des Lebens gesucht habe und die Karriere so einen kleinen Knick bekommen hat. Und danach bin ich nochmal nach Russland gegangen. Also, und die Geschichte hast du ja auch schon erzählt. Hab dann hier ein Werk gebaut, einen Vertrieb aufgebaut, und aber schon nicht mehr so committed für so ein Konzernleben, wie ich es vorher war, bis zu diesem Knick, und habe dann in Russland quasi Veganz gegründet, erdacht, und habe dann aus Moskau heraus quasi in Berlin den ersten veganen Supermarkt aufgebaut. War eine spannende Erfahrung. So ging dann die Reise vom sag mal Manager, Topmanager zum Unternehmer. Jetzt habe ich dir mehr erzählt, als du wissen wolltest.
Also ich wollte das schon alles wissen, aber das ist ja der Sinn, dass du mir viel erzählst, was ich vielleicht nur im Detail vorher wusste und erfragen konnte. Aber vielen, vielen Dank.
Ist die Kurzfassung. Ist die Kurzfassung. Ich muss dazu noch sagen, weil das ja ein bisschen um Prägung ging, DDR. Mein Vater ist sehr leistungsorientiert. Ich habe heute zu ihm schon seit 20 Jahren keinen Kontakt, aber er ist, hat uns immer sehr gefordert. Mein Bruder war Leistungssportler beim TSC, war Schwimmer, ja, ist in diese Schiene gedrückt worden, auch mit Sportschule, Internat. Sportlich war ich war im Eishockey, ja, bei den, damals hieß es noch Dynamo Berlin, heute sind es die Eisbären, ja. Das hat aber, da hätte ich auch auf die Sportschule gehen müssen, hat nicht geklappt. Dann war ich eh in Russland eine Zeit, dann bin ich auf eine russische Schule gegangen. Also, was ich sagen will, wir hatten immer sehr viel Druck. Also der Maßstab, den mein Vater angelegt hat, war immer nur immer überall der Beste sein. Und das hat dazu geführt, dass alles andere auch, und da kommt man in so eine Schleife, die ist auch nicht gesund, ja. Also ich bin dann massiv nach der Wende in so eine Sportsucht reingekommen, habe Triathlon gemacht, viele Jahre, ja, Hardcore, und habe meinen ganzen Körper kaputt gespielt. Weil immer, auch Triathlon ist so ein Paradebeispiel. Man ist eigentlich mit sich alleine, aber man muss sich selber pushen, immer zu neuen Höchstleistungen. Und das hat mich sehr geprägt, ja. Also dieses alleine motivieren und immer vorwärts, 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 die nächste Level und
Aber ist das sowas auch, ja, ist das das, dass man immer nur eins oder null hat? Ja, also ich glaube, das ist so, die habe ich auch so kennengelernt, ich glaube, das gibt nicht so ein bisschen was machen, oder?
Nee, das kann ich nicht, kann ich nicht.
Ja, also irgendwie zu sagen, also ich bin ja eher so ein bisschen was machen, außer vielleicht jetzt im beruflichen Kontext auch, aber ich war ja als selber als Profifußballer sehr, 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 sehr faul und sehr talentiert, das sage ich immer wieder, sonst hätte ich es zu mehr bringen können. Aber dich habe ich so kennengelernt, dass es eigentlich nur diesen Schalter eins oder null gibt.
Ja, ist so. Ist auch ein großes Manko.
Wenn man nicht zufrieden wird irgendwie, oder so, genau. Mal so sagt, sich mal zurückzulehnen und sagen, boah, jetzt genieße ich mal den Moment, das ist eigentlich ganz gut, was ich da bis jetzt irgendwie aufs Leben, wenn ich aufs Leben zurückblicke, was ich erreicht habe, sondern diesen Moment gibt es nur ganz kurz. Bei dir auch?
Gibt es eigentlich gar nicht, weil es ist wieder, also es ist nicht so, dass ich mich über Dinge freuen kann, aber ich bin zum Beispiel kein Typ, der jetzt hier feiern geht. Wenn ich ein Level erreicht habe, gucke ich nach dem nächsten, ja, und dann nächste Stufe. Und das kann, und das ist für mein Umfeld ist das sehr belastend, ja. Frag meine Frau und frag gerne auch meine Ex-Frauen, die können da ein Lied von singen, und du machst dein Umfeld damit kaputt. Und ich musste jetzt lernen, jetzt bin ich über 50, ja, ich musste lernen, dass ich das auch ein bisschen mehr dosiere, ja, weil ich, also wenn ich so an meine Daimler-Zeit denke, wenn du da meine ehemaligen Mitarbeitenden fragst, die werden dir immer sagen, der Bredak ist ein krankes Tier, ja. Also der ist wirklich durchgegangen. Und andersrum sagen heute, wenn ich jetzt so Interviews führe wie mit euch oder Podcasts mache, die sagen, ey, was du in deinem Leben erlebt hast, das machen manche in drei Leben nicht, ja. Und das erfahre, also ich spüre das nicht so, weil wenn du selbst in diesem Leben drin bist und drin steckst, ist es zum einen Fluch, ja, und wenn dir dann sowas wiedergespiegelt wird, dann denkst du, in dem Moment, ja, eigentlich haben sie recht, ist schon cool, ja. Also wenn ich heute tot umkippe, könnte ich nicht sagen, dass ich irgendwas verpasst hätte.
Ja, na, vielleicht das Genießen. Ja, vielleicht stimmt, das Genießen und vielleicht mal sich wirklich irgendwo, ich meine, du hast ja dir da auch ein Paradies geschaffen, da in Brandenburg einfach mal in der Ecke zu sitzen, in deinem Garten mit Teich.
Alles meine
und zu
Frau,
sagen,
alles meine Frau. Ja. Hab ich nichts mit zu tun. Ich bin nur derjenige, der es postet. Da war sie sogar böse auf mich, ja, weil ich gesagt habe, ich sitze in meinem Garten und sie weiß ja, was ich in meinem Garten alles gemacht habe, nämlich nichts. Ja,
ja,
nichts.
Aber ich glaube, das ist ein Thema wirklich, wo ich sage, ja, das ist alles richtig, aber so du siehst ja deine Themen auch, sowohl das Positive, du hast ja auch erkannt, wo vielleicht die Herausforderungen liegen können und was auch 2008 dazu geführt hat, dass du vielleicht mal am Seil hingst. Aber genießen ist vielleicht sowas, was du dir mal vornehmen kannst, vielleicht die nächsten Jahre auch mal.
Kann man sich, glaube ich, nicht vornehmen. Deshalb, du hast vorhin kurz angeteasert, kein Urlaub. Das hört sich für andere so an, oh Gott, der Arme. Aber für mich ist es, ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Also ich war einmal, als ich 50 geworden bin, habe ich jetzt meine Kinder eingesackt und sind wir mal nach Dubai geflogen. 10 Tage, das war für mich, die ersten 2 Tage war okay, danach wurde es echt anstrengend.
Wird dir dann langweilig, ne?
Na, langweilig, es wird einfach, ich glaube, ich werde dann auch ungenießbar für mein Umfeld, ja. Okay. Also ich kann mich nicht irgendwo hinlegen und ein Buch lesen, ja, kann ich nicht.
Jan, irgendwo muss aber doch diese Energie herkommen. Also was ist denn da diese Quelle oder diese Tankstelle für dich, die dich da so rastlos machen lässt?
Ich sag, das ist ja so ein bisschen in mir verankert, immer, ich sag mal, der Beste sein, was erreichen, und das, es gibt ja gar keinen ganz oben, ja? Also sobald du eine Stufe erklammerst, gibt's ja gleich die nächste, ja? Und ich glaube, das ist es eher, ne? Immer dieses Streben nach diesem, ja, nach dem Next Level, das Beste erreichen, das Nächste erreichen, dafür auch natürlich, also mir geht es gar nicht so sehr um die Lorbeer, mir geht es auch gar nicht um Geld, das kam alles von ganz alleine, ja, ich war ja mit, wie alt war ich, mit 30 war ich schon Millionär, ja, weil ich einfach neben Daimler auch schon viele private Startups gemacht hatte, ja, ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, ja, ich habe einfach Dinge gemacht, nicht weil mir langweilig war, sondern weil ich es einfach cool fand und die Lücke gesehen habe und dann habe ich neben Daimler 2, 3 Businesses aufgebaut, die mich sehr reich gemacht haben, ja. Und so ist das immer. Deshalb Geld spielte bei mir im Leben dann auch sehr früh keine Rolle mehr. Und ich glaube, das unterscheidet mich von anderen Gründern. Ich habe ja dann quasi wie ganz sehr spät gegründet, kann man sagen, ja, jetzt vor 12, 13 Jahren. Ich erlebe ja viele Gründer, die haben so eine Vision, oh, ich mache jetzt hier eine Firma, dann mache ich einen Exit, dann bin ich reich, ja, dann bin ich unabhängig. Mhm. Und sowas hat mich nie getrieben, ja. Also bei mir geht es immer um die Sache, weil Geld hatte ich sehr früh immer genug, ja. Und Geld ist für mich dann war eine gute Basis. Und ich hätte mir dann in Zeiten von Veganz manchmal gewünscht, dass ich nicht so rumgeaßt hätte mit Geld, ja, sondern hätte das vielleicht sinnvoller ausgegeben. Aber dann kriegt man einen anderen Bezug dazu, ja. Und ich mache heute nur noch Dinge, die für mich Sinn machen und die haben mit Geld nichts mehr zu tun oder wenig.
Aber jetzt bist du ja schon, man kann schon sagen, ein Getriebener. Ich glaube, das ist schon was man so mitgeben kann. Suchst du auch da diese Wertschätzung? Ist dir das wichtig, Wertschätzung auch von extern zu bekommen und dass das so ein bisschen Anerkennung mehr als Geld, so auf einer emotionalen, persönlichen Ebene?
Also ich würde spontan sofort nein sagen. Meine Frau würde sagen ja. Also insofern bin ich da vielleicht nicht ganz ehrlich reflektiert. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass ich da bewusst drauf giere, auf eine Anerkennung, aber vielleicht schwingt das auch irgendwo mit, kann sein, ja. Also ganz ehrlich, ich bin eher nicht der Typ, der jetzt sich gern feiern lässt oder so, oder da, ja, ich stehe gerne im Mittelpunkt, das macht mir nichts aus, vor 5000 Leuten auf einer Bühne zu stehen und da denen was zu erzählen und die zu unterhalten. Ich glaube, das kann ich ganz gut, das macht mir auch Spaß, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt für mein Glück brauche.
Ja, also ich habe halt festgestellt, mir war oft wichtig, auch von gerade so diese Wertschätzung und von anderen auch irgendwie mal gemocht zu werden und irgendwie so dieses das war mir wichtig, dass ich will jetzt nicht, dass andere irgendwie negativ über mich denken und bin da halt sehr sehr zuvorkommend, sehr höflich, kann schlecht Nein sagen und will halt auch Dinge dann zu Ende bringen jetzt und will halt auch ein bisschen gefallen. Ich glaube, das ist manchmal so, vielleicht ist das auch was uns vielleicht so ein bisschen auch aus der Historie vereint, was so ein bisschen das soziale Aufwachsen angeht. Aber jetzt kommen wir mal nochmal zu Veganz. Wenn du jetzt jemanden mal Veganz kurz erklärst, der, ich sag mal, jetzt noch nie was davon gehört hat, was ist Veganz und was ist so das, was du die letzten Jahre da aufgebaut hast?
Das ist gar nicht, das kann man so nicht, weil Veganz war mal eine vegane Supermarktkette. Dann war Veganz mal, weil Edeka es geil fand, ich sag mal, vegane Produkte auch ins Sortiment zu nehmen. Dann war es mal plötzlich ein veganer Großhändler. Und dann war ich der größte Importeur von veganen Lebensmitteln aus den USA. Dann war ich plötzlich eine eigene Marke mit eigenen Produkten. Ja, dann war Veganz plötzlich auch ein Produktentwickler. Dann war es Marke, Produkt. Plötzlich haben wir angefangen zu produzieren, dann war ich plötzlich ein Produzent, ja. Und heute bin ich Forscher, Entwickler und jetzt bin ich sogar Bauer, ja, oder Farmer, bau selber an. Also man kann es gar nicht auf ein Thema runterbrechen, sondern es ist eine Aneinanderkettung von vielen Themen.
Mhm, okay.
Ja, war jetzt Farmer, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was machst du da, Jan?
Ach so, wir haben gerade Patente erworben, wo wir quasi Indoor-Farming, also in Farmen Proteine anbauen im geschützten Environment, um quasi unabhängig von Klima, Umwelt auch eine gewisse Sicherheit in der Wertschöpfungskette oder in der Ernährungskette sicherzustellen. Ja, also wir können quasi mitten in Afrika oder in Dubai so eine Halle hinbauen, wo wir dann Proteine produzieren, ja, und daraus dann können wir auch gleich die entsprechenden pflanzlichen finalen Produkte machen. So, und das ist gerade so mein Gameplay und dafür haben wir uns Patente gesichert, weltweit exklusiv, ja, und da bauen wir jetzt ein bisschen was auf. Das kann man sich auch, denke ich, in 1-2 Jahren angucken und dann wird das, denke ich, für die Menschheit wirklich richtiger Meilenstein, um auch so ein bisschen das Thema Agrarflächen versanden, ja, die Erträge gehen zurück, wir haben Klimakatastrophen, das blendest du damit alles aus. Das ist gerade so mein Thema, an dem wir arbeiten.
Und da jetzt mal ganz konkret, wer kam denn auf dieses Thema?
Meine
also
Frau.
Es geht ja offensichtlich bei dir immer weiter. Okay, die Frau. Okay.
Nee, aber es ist krass.
Ja?
Wir haben ja eine Technologie entwickelt, wo, mit der TU Berlin zusammen, wo wir aus Erbsenprotein quasi pflanzliche Fleisch- oder Fischersatzprodukte machen, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir Erbsenprotein, aber wo kriege ich das her? Und dann bin ich überall rumgelaufen hier bei den Bauern in Brandenburg, habe gesagt, wollt ihr für mich Erbsen anbauen? Da haben die mir alle einen Vogel gezeigt und haben gesagt, nee, Erbsen bauen wir nicht an. Und außerdem für dich schon gar nicht, ja. Und dann gesagt, okay, nettes Gespräch. Und so hat meine Frau gesagt, da guck mal, es gibt doch Indoor-Farmen, vielleicht können wir da. Und dann habe ich recherchiert und habe festgestellt, ja, Proteine hat da noch keiner angebaut, die machen alle Salat und Kräuter. Und dann bin ich einfach, was heißt einfach, über einen Kontakt zum Fraunhofer-Institut und habe gesagt, sag mal, könnt ihr für mich quasi Erbsen im Indoor-Farming kultivieren? Dann haben gesagt, haben wir noch nicht gemacht, aber wenn du zu uns bezahlst, machen wir es. Da habe ich gesagt, ja, ich bezahle euch. Und dann gab es einen Forschungsauftrag und dann der läuft jetzt seit 2 Jahren und die Ergebnisse sind phänomenal. Und das ist wie immer, ne, wenn man was macht, was noch keiner gemacht hat, dann kommt halt unter Umständen auch mal was raus, was alle überrascht. Und auf der Basis haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir das jetzt nicht nur mit der Pflanze, sondern wir kaufen gleich die ganze Technologie zum Anbau. Und so ist es entstanden.
Wow. Ja, Philipp, das ist jetzt, Jan hat jetzt erstmal Milch in Papierform gebracht, da kommen wir nachher noch dazu. Jan ist als einziger, also als erster im Moment mit der veganen Bratwurst ins Stadion gekommen. Jetzt, das interessiert mich natürlich wieder.
Ja, natürlich.
Go. Vom grünen Rasen, auch als Fan. Jetzt sag mir mal, wie kommt man drauf, dann diese vegane Bratwurst ins Stadion zu bringen, wo man doch wirklich weiß, der klassische Fan giert nach Bier und normaler Bratwurst? Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
Das Witzige war, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar keine Bratwurst im Sortiment. Die haben wir quasi extra fürs Stadion gemacht. Nee, der Hintergrund war so, Borussia Dortmund kam auf mich zu und hat gesagt, ey, sag mal, Veganz und wir, das könnte doch gut funktionieren. Komm mal hier nach Dortmund und komm mal ins Stadion und schau dir das mal an. Die wollten mich gewinnen als Sponsor, ja. Ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut, muss man wissen, ja. Außer, dass ich Timo Hildebrand mal kennengelernt habe, ganz so 2013, 14, als er auch noch bei Schalke war und dann Frankfurt. Habe ich, und das kann er bestätigen, als er mich kennengelernt hat, wusste ich nicht mal, wer er ist und was Fußball ist. Ja, ich habe mit Fußball nichts am Hut gehabt. Und dann kommt Borussia Dortmund. Und dann bin ich da mit einem meiner Mitarbeiter, der glühender Dortmund-Fan war, sind wir dann so als Wip-Wip-Wip, ja, weil die uns da gepampert und gepudert haben in Dortmund, sind wir dann zum Spiel, ich glaube gegen Mainz war das, kann ich mich noch gut erinnern. Und dann bin ich da rein und ich war einfach nur angeekelt. Ich sag das mal so pervers und deutlich, weil überall sind Besoffene rumgelaufen mit Bier in der Hand, überall rumkrakeelt. Ich hatte fast Angst um mein Leben dort, ja, weil wir sind mit dem Zug dahin gefahren und auf dem Weg ins Stadion habe ich Angst um mein Leben gehabt, ja, weil so, das war überhaupt nicht mein Klientel. 0,0. Mhm. Und ich war so, dann war man dann in der VIP-Lounge, dann habe ich mich ein bisschen akklimatisiert, aber mir hat das alles nicht gefallen. Auch die Atmosphäre im Stadion, ich fand das nicht geil. So. Mhm. Und das habe ich den Jungs dann auch gesagt. Ich habe gesagt, das wird hier nichts mit uns. Ich finde zwar gut, was ihr hier macht, aber und ich kann mir auch vorstellen, dass man hier veganes Essen machen kann, aber als Sponsor auf keinen Fall. Das ist überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Und dann haben die mich gefragt, warum, wieso, weshalb. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist mir zu viel Männer. Unsere Hauptzielgruppe sind Frauen und ich mag nicht dieses Rumkrakele hier und diese Hardcore-Fanszene. Und dann haben, ja, wann, unter welchen Umständen ich denn machen würde, sage ich, na, erstmal muss der Verein aus dem Osten sein, damit es auch einen Bezug gibt zu mir und zu uns, ja, habe ich einfach so gesagt. Und ich will einfach nicht diese laute Fanszene haben. Und plötzlich haben die mich an Leipzig vermittelt und dann kriegte ich einen Anruf von Leipzig und dann haben wir uns getroffen und dann ging das über mehrere Monate und dann war ich da im Stadion und da war es ganz anders, ja, da waren 40-50% waren Frauen, Familien mit ihren Kindern, das war wie Volksfest, das war fast Rummel dort, ja, und das fand ich dann richtig cool und dann habe ich gesagt, ja, dann lass mal gucken und so haben wir dann eine langjährige Partnerschaft besiegelt und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir dann jetzt hier Partner sind und das war der Sinnzweck, dann muss da auch veganes Essen in die Imbissbuden, ja.
Und das ist aber auch, du hast das wird gut angenommen. Ich war jetzt noch ist selber noch nie bei RB Leipzig beim Fußball. Ich hoffe, das kannst du ändern demnächst.
Können wir gerne machen.
Aber das wird angenommen gut.
Naja, gut ist relativ. Also erstmal sind wir dann gestartet mitten in der Pandemie, ja. Also dann waren wir zwar im Stadion. Genau, da waren wir zwar im Stadion und da gab es auch viele Kioske, wo Veganz drauf stand. Und wenn du heute bei RB Leipzig ins Stadion gehst, dann denkst du, du bist bei Veganz im Stadion, weil das ganze Stadion innen drinne ist voll Veganz beflaggt, ja. Also jeder Kiosk, alle Fernseher dort, die Bildschirme über den Kiosken. Und an jedem Kiosk kriegst du halt neben Red Bull und deiner tierischen Bratwurst, kriegst du halt auch eine Veganz-Bratwurst. Und das ist alles auch ausgezeichnet. Und also es schon, haben die schon geil gemacht, muss man sagen. Ja, gut, wir zahlen ja dafür auch was. Davon ganz abgesehen. Aber mein Gameplay war nicht, dass ich jetzt hier Geld für eine Bande und für Trikot ausgebe, sondern dass wir quasi im Stadion, wo die Leute sind, neben der tierischen Bratwurst halt immer auch eine Alternative anbieten.
Und ich glaube auch, RB Leipzig ist ja schon auch ein Vorreiter für gesunde Ernährung und sicherlich auch für vegane Ernährung mit Nachwuchsleistungszentrum, mit auch Ernährung so bis zu den U-Bereichen runter. Ich glaube, da waren die schon sehr, sehr weit, sehr, sehr früh, sehr weit, um auch auf ich sag mal, alternative Ernährung zu setzen.
Ja. Das war auch der Grund, warum die uns kontaktiert haben, weil der Ralf Rangnick hatte wirklich, als dir das aufgebaut hat, haben die von vornherein gesagt, also Ernährung hat auch was mit Regeneration zu tun. Mhm. Ja, es gibt hier keine Milch. Also Kuhmilch gibt's dort nicht. Du wirst dort im ganzen Leistungszentrum, und das ist aber schon vor uns, alles glutenfrei. Ja, also alles. Mhm. Und die achten, ich sag nicht, dass die alle vegan sind, aber die machen schon extrem, die setzen sich mit Ernährung extrem auseinander.
Also ich finde das faszinierend, weil ich bin ja auch noch ein bisschen aus einer alten Welt. Ich habe immer geglaubt, also als Veganer kann man jetzt nicht Leistungssportler sein. Das ist war für
oder
mich
überleben,
weil ich auch immer der Meinung war, da fehlt doch irgendwas. Aber ich denke, heute ist eine Ausgewogenheit immer gut. Aber da gibt es sicherlich Beispiele, die da eines Besseren belehrt.
Ja, ist es jetzt so, dass Leipzig das einzige Stadion ist, wo es so vegane Alternativen gibt? Ich bin ja jetzt in dem Segment auch nicht unterwegs.
Nee, pass auf, also aus Leipzig, das war ja, wir sind ja 2020, Pandemie, dann ging es los, dann kamen dann auch wieder 4.000 Leute, 10.000 Leute. Und also wir haben natürlich immer die Akademie ausgestattet, also die ganzen Profibereich, Nachwuchsbereich wurde von uns immer versorgt, ja. Aber unser Hauptziel war natürlich, das Stadion zu versorgen. Und als dann die Pandemie dann, das ist eigentlich nur die letzte Saison, kann man sagen, und die auch nicht mal voll, war dann wirklich mit allen Zuschauern. Und deshalb, wenn du mich nach Erfolg fragst, wenn ich das Pandemie-Thema mal ausblende, wir haben angefangen mit 3% Marktanteil. Das heißt, von allen verkauften Sachen waren 3% von uns, ja. Und wir haben uns dann hochgearbeitet auf 5, 7, 8, 10, ja. Und dann ging es mal wieder ein bisschen runter. So, das ist so gerade, wir wabern da jetzt um die 8-10% rum. Was aber schon ein guter Wert ist, ja. Also es ist schon wirklich ein guter Wert. Was aber passiert ist, wir haben ein riesiges Medienecho, also wirklich riesig. Und deshalb hat sich diese Kooperation schon damals gelohnt, weil plötzlich hat jeder ich würde sagen, jeder Verein der Bundesliga bei uns angeklopft, aber auch international. Real Madrid, ja, Liverpool, alle kamen zu uns und haben gesagt, ja, wollt ihr mit uns? Aber ich bin ja nicht Krösus und ich habe ja jetzt nicht die Tasche voller Geld. Die wollten natürlich alle Sponsoring haben, ne? Und mein Ziel war aber ein anderes und Leipzig hatte das auch verstanden. Wir zahlen jetzt bei Leipzig keine Unsummen und kriegen dafür aber sehr viel. Aber Leipzig kriegt auch sehr viel von uns zurück. Nämlich den Anstrich, nicht nur den Anstrich, sondern den Proof, wir machen was für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz etc. Und das wird durch uns auch belegt. So, Punkt.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man es auch wirklich macht. Ich glaube, vielleicht sind auch viele Vereine dabei, die sagen, boah, jetzt holen wir uns das mal rein. Das klingt auch ganz gut fürs Marketing. Da können wir sagen, wir haben auch was getan. Aber da wird es gelebt. Ja? Und das, glaube ich, ist was, ja, was eine Partnerschaft ausmacht. Ja.
Dann waren wir bei Wolfsburg, dann waren wir bei Hoffenheim, dann waren wir bei Gladbach, dann waren wir bei Stuttgart. Aber es ging immer ums Geld. Ja. Und bei Bayern, und der Bayern, die wollten Unsummen von Geld haben, dass ich da in einer Bude meine Bratwurst, also vergiss es, ja, haben wir alles abgeblasen. Aber übrig geblieben sind jetzt, und wir sind immer noch wieder in Gesprächen, St. Pauli war noch unter anderem, ja. Jetzt kam Leverkusen, jetzt sind wir mit Leverkusen tatsächlich extrem gerade im Kontakt, VfB Stuttgart. Aber was geil war, in der Saison, wo nicht gespielt wird, also im Sommer, gibt's ja immer Konzerte in den Stadien. Mhm. Ne? Und da waren die Ärzte und Tote Hosen waren in Köln. Und die sind ja bekanntermaßen vegan und die haben dann gesagt, also wenn wir hier ein Konzert machen, müsst ihr im Stadion vegane Sachen anbieten. So, der Ausrüster im Stadion in Köln ist Aramark. Aramark ist unser Partner. Und dann kamen die zu uns und gesagt, habt ihr was Veganes? Und dann haben wir natürlich unsere Stadionwurst eingetan, in die Bütchen da. Ja. Und dann gab es während der Konzerte die Stadionwurst und dann haben die für die Fußballspiele mal drin gelassen. Und siehe da, plötzlich haben die Dinger verkauft wie geschnitten Brot. Mhm. Und so waren wir dann auch plötzlich in Köln im Stadion. Jetzt kann ich mal sagen, haben wir natürlich einige Rechte verletzt von anderen, die dafür bezahlen, dass sie da drin sind. Und das hat sich dann auch, denke ich, schnell aufgeklärt. Aber was ich damit sagen will, ist, es hat schon eine Kette nach sich gezogen. Und wenn ich heute gucke, Rügenwalder, ja, die Marke da, die ist jetzt mit Borussia Dortmund, ja, riesige Werbebanner, die haben es jetzt mit Dortmund gepartnert, ja, seit letzter Saison und machen das da mit ihren Würstchen, alles super, sollen sie tun, passt vielleicht auch besser. Also es hat Nachahmer nach sich gezogen.
Hm. Ich sehe schon, der Fußball lässt sich nicht los. Wir kommen da noch zusammen. Ja, auch mein Heimatverein ist sehr offen für vegane Wurst.
Das ist ja Zwickau, oder?
Ja, das ist natürlich auch Osten. Ich glaube, da werde ich mit dem Jan noch mal die eine oder andere Runde drehen. Aber jetzt hast du ja mir auch vor einigen Tagen dein neuestes Produkt, wenn ich das sagen darf, zukommen lassen. Die Milch in Papierform, die wir hier auch schon getestet haben. Magst du uns noch mal kurz verraten, was dich da auch schon, wo du da Vorreiter bist und wie du da hingekommen bist auf so eine Idee?
Na, erstmal muss ich dich fragen, habt ihr es hinbekommen, sie zu machen? Weil
ja, wir haben es hinbekommen. Wir haben es tatsächlich hinbekommen im Mixer und dann im Schäumer. Und tatsächlich schäumt es. Es schmeckt aber immer noch nach Hafer.
Na soll ja. Das ist ja Hafermilch.
Ja, korrekt. Das ist jetzt für jemanden, der wirklich wie ich normale Kuhmilch trinkt mit 1,5% schon eine Umgewöhnung gewesen. Aber ich habe es tatsächlich probiert, Jan. Ja.
Ich höre raus, dass du zumindest nicht...
Nein, es wird jetzt nicht der tägliche Kaffeegenuss für mich werden. Aber es hat total gut funktioniert und ich glaube, der Hintergrund ist ja einfach auch nachhaltig zu sein und zu schauen, wie kann man da auch vielleicht klimaneutraler unterwegs sein, und ich denke, das ist ein super Ansatz.
Naja, gerade, ich komme gleich auf die Entstehungsgeschichte, aber gerade das, es schmeckt sogar mehr nach Hafer als alles andere, weil wir ja das Produkt in seiner Natürlichkeit bewahren und nicht irgendwie hochprozessieren, erwärmen mit Stabilisatoren und Konservierungsstoffen haltbar machen, ja, und dann im Tetrapack verkaufen, sondern was wir tun ist, wir vermahlen Hafer, wird enzymatisch behandelt, bisschen, also wirklich, wir haben glaube ich nur drei Zutaten, ja, Kichererbsen und noch ein bisschen Salz und Vanille und das war's. Und dann wird das quasi mit ein bisschen zu einer Emulsion gemacht und dann drucken wir das als Blatt, ja, es wird wirklich dünn gedruckt, getrocknet und dann verschicken wir diese 10 Liter mit der Post. In einem Briefumschlag. So, das ist, und wir haben quasi das Wasser, was ja sonst im Tetrapack dominant ist, ja. Die meisten wissen ja nicht, wenn sie heute so eine Hafermilch oder auch Sojamilch oder sonst was kaufen, da ist ja 90-95% Wasser drin. Und das ist ja, eigentlich ist das ja eine Frechheit, muss ich sagen, ja. Also da verkaufen die so eine Büchse da für 3 Euro und verkaufen dir 90% Wasser bei Hafer. Bei Mandeln sind es sogar 97%. Und das fanden wir nicht gut. Und dann gibt's ja diese Pulver und so, das ist aber alles unconvenient und ist auch teuer in der Herstellung. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch mal zu den Ursprüngen. Und dann haben wir Patente gefunden, die haben wir gekauft. Und das haben wir uns nutzbar gemacht. Und jetzt haben wir weltweit die Patente zum Drucken von Milch. Mhm. Das geht jetzt los. Und Hafer ist jetzt der erste Aufschlag. Und der nächste ist Mandel. Und dann kommen noch andere Sorten. Und dann kommen noch Kaffeeweißer. Um René, um dich gleich mal ein bisschen abzuholen. Wir können auch Kuhmilch. Die Frage ist, ob wir es wollen. Wir haben aber die Patente dafür.
Okay. In Papierform. Kuhmilch in Papierform.
Ja, es ist so ein Blatt, ne? Also wir verschicken dann Blätter. Der René kann es ja mal zeigen. Das können wir auch in Kuhmilch.
Also Philipp wird es mitnehmen heute.
Ich habe es bekommen, ja.
Ich habe es aufgehoben.
Ein Packerl, wie man hier sagen würde in Bayern. Ich freue mich drauf. Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage, dass ich mich auch noch ein bisschen beteilige hier. Wie ist denn der Jan oder die Familie Jan persönlich Richtung Nachhaltigkeit? Also... Das kann ich euch wirklich als Öko-Familie irgendwie mir euch vorstellen, wo die sagt, hey, alles von Kleidung über Ernährung ist da durchgenachhaltigt oder hast du da vielleicht auch mal eine andere Seite?
Nee, also ich sag mal so, es ist immer ein Prozess, eine Entwicklung und das Bewusstsein für bestimmte Dinge, das kommt ja nicht über Nacht, das entwickelt sich. So war es bei mir mit der Ernährung. Und ich bin kein Missionar und ich bin auch kein... der irgendwie mit Dogmen rumläuft und Leute mit dem Holzhammer auf den Kopf haut und sagt, ja, du bist ein schlechter Mensch, weil du noch Fleisch isst. Das mache ich nicht. Aber trotzdem, ich habe schon an mich selber gewisse Maßstäbe angelegt. Jetzt kann man immer mit der 100% Moral-Brille drauf gucken und wird feststellen, guck mal, der Bredak fliegt ab und zu noch. Das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn du das tust, dann wirst du bei jedem Menschen Dinge finden, die nicht moralisch und im Sinne Klima- und Umweltschutz korrekt sind, ja. Aber das Thema Ernährung spielt natürlich in einer Familie, wo eine Ernährungsfirma hinten dran hängt, eine sehr große übergeordnete Rolle. Und deshalb sind wir natürlich komplett vegan und essen pflanzlich, auch wenn wir unterwegs sind auf der ganzen Welt. Das ist mal Gesetz. Kleidung achten wir auch drauf, aber das ist jetzt, wie gesagt, kein Dogma. Mhm. Ich muss, und jetzt damit du mal als Beispiel für eine Entwicklung, als ich vegans gegründet habe, kam ich ja frisch von Mercedes und ich war es gewohnt, immer schnelle, teure Autos zu fahren und das habe ich auch weitergemacht. Ja, ich bin noch bis vor 3-4 Jahren ein knapp 700 PS AMG Auto gefahren, ja. Und das hat man, und dann habe ich noch einen G63 und also einen Geländewagen und so weiter. Meine Frau hatte auch einen Mercedes Geländewagen. Also wir waren da schon noch ziemliche Umweltschweine, ja, wenn du das von außen gesehen. Aber irgendwann kam bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ey Breda, das kannst du ja eigentlich nicht machen, ja. Das ich habe mich auch nicht mehr wohlgefühlt in der Kiste. Und dann bin ich vor 4 Jahren auf Tesla umgestiegen. Meine ganze Firma fährt mittlerweile Tesla. Und dann habe ich zwischendurch nochmal einen Rappel bekommen und habe mir dann einen AMG Mercedes als Elektroauto geholt. Der hat mir aber keinen Spaß mehr gemacht. Den fährt jetzt mein Kumpel, den du auch kennengelernt hast, René. Mhm. So gibt's immer mal, wo man jetzt sagen könnte, ja, muss es jetzt ein 200.000-Euro-Auto sein oder reicht nicht die Bahncard 50, ja, zweite Klasse? An der Stelle bin ich, glaube ich, noch ein bisschen verwöhnt, ja, oder ein bisschen anders gepolt.
Vielen Dank für die Offenheit. Wir sind jetzt schon ziemlich Richtung Ende, Jan, aber ich habe doch noch eine Frage. Gerade beruflich beschäftige ich mich ja viel mit dem Thema Lernen und lebenslanges Lernen. Da bist du ja ein Paradebeispiel. Was heißt denn Lernen für dich ganz persönlich?
Sage ich auch meinen Kindern, ja. Also ich bin niemals an dem Punkt, wo ich jetzt sagen könnte, ha, ich bin hier Mr. Allwissend. Und mein Führungsstil ist ja auch hier Mitunternehmertum. Das heißt, ich zehre davon, die ganze Firma zehrt davon, meine Familie, alle zehren davon, dass man auf das Wissen, das Know-how des einzelnen Individuums schaut, ja. Und deshalb, und guck mal, ich bin jetzt 51. Wenn ich sehe, so die ganzen jungen Leute, die sind völlig anders gepolt, ja, auch mit, die sind nicht so karrieregeil, wie ich das war, ja, überhaupt nicht. Die sind viel mehr ausbalanciert und gucken auch so ein bisschen, was sie vom Leben erwarten wollen und können, ja, und Arbeit ist Mittel zum Zweck. Und ich lerne und ich gucke und lerne. Ob ich jetzt dadurch weniger arbeiten würde und die alle fünf gerade, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, ja. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich würde jetzt auf alle Fälle für mich in Anspruch nehmen, dass ich sehr weltoffen und auch offen bin für Neues. Mhm. Und mich da jetzt nicht als Mr. Perfect hinstelle und sage, ich weiß alles, ihr könnt mir mal alle an die Füße fassen, ja, oder mir was vom Pferd erzählen. Ich mache so, wie ich das will. So bin ich nicht, absolut nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so getrieben ist, dann auch Mitarbeitende zu sehen, die vielleicht anders sind und trotzdem gut. Ja, ich glaube, das ist auch so mein Lernen gewesen, dass die haben ein Privatleben, die haben vielleicht Hobbys, haben Familie und sind trotzdem gut in dem, was sie tun. Und man hat den Anspruch nicht, dass sie alle so sein müssen. Wie du wahrscheinlich, weil das wird nicht funktionieren, ne? Wenn jeder so getrieben ist.
Nee, ist auch nicht gesund. Also ich weiß ja, dass es nicht gesund ist. Ja. Aber und das ist, du kannst mir glauben, es ist wirklich auch nicht immer leicht. Ich komme aus dieser Schleife nicht raus, ja. Ich habe das schon oft versucht, aber ich fühle mich dann nicht wohl. Dann sage ich, warum soll ich mich jetzt zu was zwingen, zu wo ich mich nicht wohlfühle? Und dann bin ich wieder zack im alten Muster drin, ja.
Ja. Also Akzeptanz. Vom Vegans-Gründer.
Nimm uns nochmal kurz mit, wie wohnst du aktuell? Privat, deine Familie, wer wohnt noch bei dir? Hund wohnt auch bei dir? Nimm uns nochmal kurz ein bisschen auf die... Und Waschbär, nimm uns mal ein bisschen auf die Reise mit. Was finden wir, wenn wir Jan zu Hause besuchen würden?
Ja, also man muss schon sagen, dass ich sehr luxuriös wohne, ja, am See, am Spielosee, Potsdam, also in einer sehr, 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 also da machen andere Urlaub, ja. Jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich nicht so viel davon, weil ich nicht so oft da bin, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja in meinem Leben viel gereist und ich komme mittlerweile gerne nach Hause und ich akzeptiere das auch als mein Zuhause. Das ist schon mal ein echt großer Schritt für mich, ja, weil sonst habe ich mich nirgends heimisch gefühlt. Ich war immer unterwegs, am liebsten im Hotel, ja. Ja, du lachst, aber es war so und kann ich nicht anders sagen. Wir haben ein großes Haus, da wohnen meine Kinder wohnen mittlerweile, es wechselt ab und zu mal, ja. Zwei der größeren und die zwei kleinen. Also wir wohnen da zu sechst. Ein Hund, vier Katzen, eine ist leider gerade gestorben, wir waren fünf, also fünf Katzen, Waschbär, Hühner haben wir gerade abgegeben. Was soll ich sagen? Garten, Wild, meine Frau ist Garten und ich bin Gartennutzer, indem ich mich mal reinsetze und poste bei LinkedIn, dass ich einen schönen Garten habe, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Das ist so, ich muss wirklich sagen, wenn ich nach Hause komme, dann weiß ich schon, dass ich sehr, sehr gut lebe und wohne, ja. Das weiß ich.
Ja, das ist aber schön. Also du hast einen schönen Satz gesagt, dass du gerne nach Hause kommst und dort dich angekommen fühlst. Ich glaube, das ist schon mal ein nächster großer Schritt, auch da gerne hinzukommen. Ich glaube, Philipp und ich haben auch die letzten Jahre auch viel im Hotel gewohnt und wir haben auch kennengelernt, dass es auch immer wieder schön ist, im heimischen Bett zu schlafen und das auch zu lernen, wieder im heimischen Bett sich wohlzufühlen.
Schön nach Hause zu kommen.
Jetzt brauchen wir noch ein Rezept, oder Philipp, für dich?
Bitte. Ein letztes Rezept, Jan, Lieblingsrezept von dir, vegan, um vielleicht auch mal Leute so ein bisschen in die Richtung zu bringen, die das nicht für sich sehen. Kann auch vegane Produkte enthalten, muss aber nicht.
Nein, das ist sowieso. Also, nee, ich bin tatsächlich gar kein, ich stehe nie in der Küche, ich hasse das, ich habe damit auch keinen Vertrag, aber meine Frau umso mehr, die steht liebend, also die liebt es, in der Küche zu stehen. Und meine Frau macht uns immer Rouladen. Das ist so auch für Verkostungen mit
auch ein bisschen DDR, ne? Hier.
Ja, aber meine Frau kommt nicht aus der DDR, kommt aus Cuxhaven. Aber sie macht Rouladen und das macht sie aus diesen vorhin beschriebenen Produkten. Ja, also wir haben quasi einen Trockenfleischersatz, der sieht aus wie ein Knäckebrot, den weißt du dir ein und 10 Minuten im kochenden Wasser und danach hast du eine Platte, die besteht quasi aus Fleisch. Und du denkst, du weißt, wenn du da reinbeißt, du würzt es so wie Fleisch, du brätst es so wie Fleisch und du isst es so wie Fleisch und keiner merkt es. Wirklich, es merkt keiner. Mhm. Und daraus macht sie zum Beispiel Rouladen. Du könntest es aber auch auf den Grill legen. Du könntest aber auch, was weiß ich, Geschnetzeltes oder sonst was machen. Und Rouladen ist tatsächlich, wenn das auf der Tagesordnung steht, dann ist das schon ein ganz großes Kino bei uns. Ja. Und mittlerweile in der ganzen Firma hier, wir hatten hier gerade eine Verkostung mit einem großen Kunden, den wir dann von unseren Produkten überzeugt haben und haben dann als ein Beispiel, was man daraus macht, diese Rouladen. Und die waren so begeistert, die wollten gar nicht mehr gehen. Ja. Und das ist wirklich ein, kann ich euch mal, ich überrede mal meine Frau und René und dann schicke ich dir das mal rüber und dann könnt ihr es mal ausprobieren.
Sehr, sehr, sehr gern. Vielen, vielen Dank. Wir haben gelernt, Rouladen, zielorientiert, Jan, getrieben und genießt jetzt auch zu Hause anzukommen.
Bisschen Genuss habe ich schon gehört jetzt.
Bisschen Wasser im Mund
ja,
hast du gehabt.
Ich bin, also um da wirklich mal, ich bin kein Öko, ich bin schon ein Luxusmännchen, ja, das kann man schon so sagen. Aber ich bin jetzt nicht mehr so an Statussymbolen, wie ich das mal war. Aber ich komme aus einer Welt, wo ich wirklich sehr daran angehaftet war, aber das ist jetzt auch schon 15 Jahre vorbei.
Vielen Dank, Jan. Es war wirklich, also ich habe mich riesig drauf gefreut. Es hat genau das gehalten. Du bist sehr authentisch, sehr klar, sehr ehrlich mit dir selbst. Und ich glaube auch mit der Umgebung und mit der Umwelt. Bleib so. Ich glaube, das hilft vielen.
Ja.
Wenn man auch eine eigene Meinung hat, die hast du, die finde ich toll. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, Philipp.
Auch unbedingt. Also meine Frau ist so neidisch, dass wir diese Session da jetzt hatten. Von daher vielen Dank.
Deine Frau ist neidisch.
Ja, Philipp und seine Frau haben meine Frau und mich ja mal zum Frühstück eingeladen mit veganen Produkten und das war mein erstes Mal.
Ja.
Das war überraschend für mich gut.
Danke.
Und speziell. Und ich glaube, sie war wirklich gerne dabei gewesen heute, oder?
Ja, ja. Na und jetzt mit den Rouladen, also stehe ich voll, ich habe jetzt echt auch Hunger. Ja. Danke, danke dafür.
Also vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Vielen Dank, Philipp. Wir werden natürlich alles in den Shownotes irgendwie verlinken, auch logischerweise Vegans. Auch wenn ihr Fragen an Jan habt, teilt sie uns einfach, wir geben es gerne weiter. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Unsere Kontaktdaten wie immer auch in den Shownotes und jetzt von mir danke, danke, danke. RB Leipzig, gerne. FSV Zwickau, Vegans. So, ich freue mich drauf.
Gutes Schlusswort. Okay. Jan, danke dir.
Danke, Jan.
Gerne. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Ciao. Ciao.
Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch. Soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.